Ja, ich war auf der Bank und habe dem einen Block, dem gesagt, sie können mir bei den Zinsen nicht entgegenkommen, dafür haben sie mir einen Block geschenkt.
Ein Albtraum für mich. Nicht, weil sie mir mit den Zinsen nicht entgegenkommen, sondern weil sie mir einen Block schenken. Ich muss nur mein Mikro.
Weil du nichts wegschmeißen kannst, ne? Das haben wir schon mal erzählt.
Den ganzen Block, den müsst ihr jetzt erst vollschreiben. Das wäre wirklich ein Albtraum für mich.
Aber ich mache mir immer einen Tageszettel. Und dann ist das
ja. Also was du zu tun hast am Tag.
Ja, da ist eine Einkaufsliste, da sind ein paar Vokabeln. Da steht dann zum Beispiel auch für den Podcast die eine oder andere
Vokabeln
Idee.
Vokabeln hast du auch?
Manchmal durch englische Vokabeln draufschreiben.
Ist auch toll.
Und das ist ein Zettel für den Tag. Und wenn ich drehe, schreibe ich auch, haben wir auch eine Gemeinsamkeit einmal festgestellt.
Schreibe
die Texte auf den Tageszettel.
Richtig. Mache ich auch, aber für so Tageszettel habe ich, meine Psychologin hat mir empfohlen, dass ich mir wieder einen analogen Kalender suchen soll.
Aha.
Habe ich gemacht, habe ich gekauft, letztes Jahr schon, Mitte des Jahres, war nicht günstiger. Filofax.
Hey, gut, es geht ja nicht um die Frage, ob es günstiger ist.
Ich dachte, weil ich nicht mehr die Hälfte vom Kalender verwenden kann, dass es vielleicht günstiger ist, war aber nicht günstiger.
Ach so, meinst du, das ist schon weit im fortgeschrittenen Jahr?
Ja, ich war irgendwann einmal, habe letztes Jahr angefangen, irgendwann im, nein, weit fortgeschritten nicht, aber weiß nicht, im Mai oder was.
Mhm.
Also da fehlen ja schon einige
Monate. Mal mit der Folge anfangen. Weil sonst
Entschuldige, jetzt wollte ich nur kurz sagen, auf jeden Fall, dass ich das kaufen soll, diesen analogen Dingsdongs, also Kalender.
Analoger Dingsdongs.
dass ich den analogen Dingsdongs kaufen soll und mir da immer reinschreiben soll für den nächsten Tag, was ich erledigen muss. Und das mache ich jetzt.
Okay. Und geht es da besser seither?
Es funktioniert schon besser. Es ist klarer strukturiert. Fangen wir an.
Ja.
Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning, stranger. What have you become?
Herzlich willkommen, Manuel Rubey.
Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die von Simon Black. Schön, dass wir hier sind.
Schön, dass Sie uns zuhören, schön, dass Sie uns immer noch treu geblieben sind.
Und zwar in Folge Nummer, und jetzt habe ich ein Riesenproblem, ich weiß nicht mehr, welche Folge es ist. Wir haben letztens Folge 17 behauptet, dann hat Julia, unsere Produzentin, behauptet, das stimmt nicht, weil die
eigentlich
Rauhnächte
Folge
auch,
18,
wahrscheinlich 18, 19, 20 oder 21, ich
dann
weiß
ist es
nicht.
Jetzt entweder 18 oder 19, wenn wir Rauhnächte dazuzählen, wenn wir sie nicht dazuzählen, ist es Folge 18, wenn wir sie dazu zählen, ist es Folge 19. Es gibt also jetzt am besten, würde ich sagen, wir machen Folge 18a.
18a, genau.
Oder?
Genau. A bis Z und dann kommt Folge 19.
Das ist einfach eine Zwischenfolge 18a. Das trägt jetzt zur kompletten Verwirrung bei. Sind wir schon bei Fehler?
Fehler, Fehler, Fehler.
Gibt es irgendwas aufzuheben, außer dass wir das falsch... Naja, Fehler.
Ja, also Fehler der Fragen. Fehler. Es kommt also wohl von meinem Freund Peter, mit dem ich einmal die Woche laufen gehe, der auch den Podcast hört, als auch von der Julia. Die Julia schreibt, ich würde mir wünschen, dass ihr vielleicht wirklich eine extra Feedback-Folge in regelmäßigen Abständen macht, da dieses Fehlersuchen und das lange darauf eingehen die Zeit für ein gutes Thema stiehlt.
Vollkommen richtig.
Das ist vollkommen richtig. Also... Und der Peter sagt, wir müssen uns nicht immer mit allen beschäftigen. Was wir gar nicht tun. Wir beschäftigen uns mit vielen ja nicht, aber es ist eine Gratwanderung, alles ernst zu nehmen, was kommt und gleichzeitig auch nicht sich da nicht anzubieten. Aber es stimmt, das ist mir letztens auch aufgefallen, weil ich das so ernst nehme, ist oft die Hälfte des Podcasts der Zeit schon rum, bevor wir eigentlich. Deswegen.
Fangen wir an.
Chaka, chaka, chaka.
Chaka, chaka, chaka. Fangen wir an mit gute Nachrichten.
Gute Nachrichten.
Haben wir noch nie gemacht.
Ja, super.
Gute Nachrichten. Also, zunächst einmal, erste gute Nachricht. Übrigens, wusstest du, in Australien ist jetzt der Hitlergruß auch verboten worden.
Die Australier sind wirklich auf Zack.
Auf Zack, ja. In Australien, ich glaube, dass das weltweit nicht so verbreitet ist, dass der verboten ist. Weil ich habe da gelesen, der Vorteil daran ist, dass vielleicht auch einige andere Staaten mitziehen. Also es ist der Hitlergruß verboten, aber natürlich auch das Zeigen und Tragen von anderen Nazi-Symbolen. Und beabsichtigt ist, dass man den Holocaust-Leugnern da entgegentreten möchte, weil auch in Australien verstärkt rechtsextreme Gruppierungen vertreten sind. Das war die erste gute Nachricht.
Das ist eine sehr gute Nachricht,
oder?
Zumal es ja hierzulande bald so weit sein könnte, dass solche Leute wieder an der Macht sind.
So ist es. Zum nächsten Thema, das diese Leute nicht so gerne hören. Frauen werden in der Gesundheitsvorsorge benachteiligt.
Aber keine gute Nachricht.
Nein, aber ich finde es ist eine gute Nachricht, weil welche finanzielle Folgen das hat, wurden jetzt am Weltwirtschaftsforum in Davos, wurde eine Studie vorgelegt. Und das finde ich einen interessanten Punkt, weil das jetzt natürlich wohin geht, Weltwirtschaftsforum Davos ist ja doch eine ziemliche Männerdomäne, gibt es auch ein paar Frauen, aber ich glaube, es gibt mehr Männer, die dort sprechen und auftreten. Die paar Frauen, die dort auftreten, sind meistens nicht die Frauen, die wir uns meistens wünschen, sondern die sind genauso wie diese alten weißen Männer, wobei da kommen nicht nur alte weiße Männer hin, da kommen auch in allen anderen Schattierungen weiße Männer hin, ältere und jüngere, die ein Albtraum sind. Aber auch andere, die sehr interessant sind. Auf jeden Fall, das ist echt eine interessante Studie und da geht es natürlich nur um Wirtschaft. Und demnach ergibt sich durch diese Gesundheit, die gesundheitlichen Nachteile, die Frauen haben, ergibt sich weltweit pro Jahr ein Schaden von 920 Milliarden Euro. Und woher kommt dieser Schaden? Der kommt daher, dass in den medizinischen und wissenschaftlichen Studien hauptsächlich Männer betrachtet werden und nicht Frauen in unserer Wissenschaft. Und diese Studie hat das jetzt endlich mal aufgelöst sozusagen und das auf einen wirtschaftlichen Sektor aufgelöst. Und mit 920 Milliarden Euro Schaden ist ein ganz schönes Budget da, um das mal in die Gesundheitsvorsorge der Frau zu stecken, würde ich sagen. Weil jetzt weiß man den Schaden, den man hat.
Sehr gut, Simon, sehr gut.
Und ich denke, die Wirtschaftler werden ja so rechnen, wie sie damals in Kopenhagen mit diesem Kopenhagen-Modell mit dem Fahrrad gerechnet haben, habe ich das einmal erzählt. Deswegen erzähle ich das auch irgendwie ein bisschen. Da haben sie ausgerechnet, wie viel kostet der Stadt Kopenhagen ein Autofahrer und wie viel kostet ein Radfahrer der Stadt Kopenhagen im Jahr immer. Also pro Person, pro Jahr ein Autofahrer, ein Radfahrer oder in, wie auch immer. Mhm. Und dann sind sie draufgekommen, jetzt kommt Zahl X. Der Autofahrer kostet im Jahr, sagen wir mal, 12 Euro der Stadt. Der Radfahrer bringt der Stadt, das war das Überraschende, 9 Cent. So, die Differenz zwischen 9 Cent bringen und 12 Euro kosten wurde ausgerechnet auf so und so viel Autofahrers.
Das sind 12 Euro und 9 Cent.
So ist es. Und dass diese Differenz hochgerechnet aufs Jahr, bla 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 bla, so und so viel. Und schon war ein Budget vorhanden. Also die Zahlen sind jetzt frei erfunden. Aber es war so, dass der Radfahrer was bringt der Stadt, der Autofahrer kostet was. Diese Differenz wurde als Budget einmal als erste Grundlage gerechnet, um die ersten Maßnahmen für eine fahrradfreundliche Stadt zu kreieren. Das können wir bei den Frauen genauso machen beim Gesundheitsvorsorge. Da haben wir jetzt schon die Zahlen, nämlich 920 Milliarden können wir weltweit in die Forschung für Gesundheit bei Frauen stecken.
Abotzen Geld.
Abotzen Geld, oder?
Ja, sehr gut. Noch eine dritte gute Nachricht.
Noch eine dritte gute Nachricht ist, das finde ich echt auch spannend, starke Kinder. Ein Forschungsteam der Columbia University, das habe ich mir ordentlich versprochen, aber
bis jetzt noch nicht. Naja. Forschungsteam der Columbia University.
Ja, habe ich das wirklich sauber gesagt?
Ich finde schon.
Okay, gut, dann lassen wir es gelten. Wollten wissen, was Kinder zu seelisch gesunden Erwachsenen werden, heranwachsenden Menschen werden lässt. Kann man das so sagen, den Satz? Stimmt das einigermaßen? Obwohl sie in einem schwierigen Umfeld aufgewachsen sind. Sprich, sie haben die Daten einer Studie, die 20 Jahre gelaufen ist, ausgewertet, ja. Und es haben 1000 Menschen mitgemacht. Diese Menschen sind alle puerto-ricanischer Abstammung, haben gelebt auf der US-Karibikinsel Puerto Rico. Ich glaube, so heißt sie. Ja, genau. Puerto Rico, so sagt man, glaube ich, ja. Und in New York in der Bronx. So. Und diese Kinder sind alle aufgewachsen in, oder zum Großteil in entweder Armut, Vernachlässigung oder häuslicher Gewalt. Und da war jetzt die Frage, was macht, also warum sind manche resilienter als andere geworden? Mhm. Was ist das? Und das haben sie versucht herauszufinden. Und das finde ich spannend. Und jetzt die ersten Schätzungen, was könnte es sein? Finde ich interessant.
Ja.
Als erstes würde ich denken, naja, irgendwie ein gutes Umfeld natürlich, gell? Aber das Umfeld ist ja schon nicht sehr gut, ja. Aber manche.
Ja, man kann also Glück haben, denke ich mal, wenn die Eltern geschissen sind, hast du eine gute Freundin in der Schule oder ja, so. Sowas, aber
genau. Also interessant, Religion war es nicht, sondern gerade im Gegenteil, Familien, die stark religiös waren, da ist es sogar eher schlechter gewesen. Allerdings muss man da jetzt wahrscheinlich auch, keine Ahnung, das wäre jetzt interessant, die werden wahrscheinlich alle katholisch sein. Von der Region hauptsächlich, würde ich jetzt einmal eher sagen, also das wäre dann interessant, inwiefern. Also das war es nicht. Freundschaften mit Gleichaltrigen war es auch nicht.
Aha.
Hat auch keine wirkliche, ja, eine
ausgeprägte. Deswegen bin ich ja mit dir befreundet, weil du bist viel älter als ich.
Ja, ein ausgeprägter Familiensinn ist es auch nicht, interessanterweise, sondern einfach, das finde ich wirklich großartig, eine positive Beziehung zu einem erwachsenen Menschen.
Mhm.
Wenn wirklich konsequent während der Kindheit ein erwachsener Mensch im Umfeld dich ernst nimmt und eine gute, positive, fürsorgliche Beziehung mit dir hat, macht das im Alter weniger Depression, weniger Anfälligkeit für Stress, weniger Anfälligkeit für Angstzustände. Es macht dich einfach stabiler.
Ich finde
es faszinierend.
So faszinierend. Und ich finde, das Überthema der nächsten Folge 18a bis 18z ist diese, ich finde, deswegen würde das wirklich als Frage mitlaufen lassen. Was ist politisch und was ist gesellschaftspolitisch und was wollen wir mit diesem ganzen Gelaber eigentlich herausdestillieren? Und ich möchte solche Erkenntnisse, ich möchte mit dir noch 800 Stunden sprechen, damit man sich dann hinsetzt, in dem Fall du, und dann so eine Erkenntnis, und dass wir das immer wieder jetzt wiederholen, weil das ist doch ein unfassbares Glück zu wissen, wie machtvoll wir sind.
Ja.
Jeder hat Kinder im Umfeld.
So ist es.
Es müssen nicht einmal die eigenen sein.
Eben, das ist
ganz
es
im
ja.
Gegenteil, wie wir da raushören.
Also genau, das stabile Familienumfeld ist zwar vielleicht toll, wenn du aber eigentlich ist es viel entscheidender, dass du wirklich, also wenn du in deinem Haus ein Kind hast und du hast das Gefühl, na, der hat es auch nicht leicht oder wie auch immer, auch völlig egal. Wenn du mit ihm redest, wenn du konsequent versuchst, ihn ernst zu nehmen, dieses Kind ernst zu nehmen, eine gute Gesprächsbasis über die gesamte Zeit sozusagen zu finden, ernst nehmen, gut Gespräche, fürsorglich sein, ja, das macht bei diesem Kind was aus. Und das kann jeder tun in seinem Umfeld. Das ist wirklich was. Das ist wieder so ein Punkt, wo jeder Einzelne die Welt besser machen kann. So, noch eine gute letzte Nachricht. Und das finde ich wirklich eine Wahnsinnsnachricht. In Deutschland gehen gerade ein paar hunderttausend Leute inzwischen seit mehr als einer Woche bereits, oder seit über einer Woche, auf die Straße gegen rechts und gegen die AfD. Und das finde ich wirklich ein sehr, sehr starkes Zeichen. Losgetreten hat das Ganze diese Erkenntnis, dass sich da rechte, rechtsextreme, AfD-Identitäre, Menschen von der Werteunion, also eher konservativ mittig angesetzte Menschen, treffen und über mögliche Abschiebungen sprechen, nicht nur von Migranten, sondern auch von in Deutschland geborenen Menschen, auch von Menschen, die in Deutschland schon seit Generationen leben, nur eine andere Meinung, politische Meinung haben und natürlich von Menschen, die aus der Not heraus Unterkunft suchen in Ländern, die sicher sind.
Und bei der,
nur aus dem heraus.
Nur aus dem heraus. Und ja. Bei der AfD und ich glaube, dass die FPÖ, die ja immer sagt, sie ist mit der AfD ja sozusagen Schwesternpartei und dass da kein Blatt Papier. Wenn man diese Aussagen auch Björn Höcke oder auch Kickl und so ernst nimmt, dann geht das ja sogar so weit, dass in letzter Konsequenz auch Menschen, die zum Beispiel Geflohenen helfen, ja auch, also sozusagen
auch
ausgewiesen
natürlich
werden sollen.
Jeder, der anders denkt, jeder, der in eine andere politische Richtung geht.
Ja, es wird finster, wenn wir nicht aufpassen. Das ist eh vielen klar und es ist toll, dass so viele rausgehen. In Österreich tun das auch noch nicht so viele.
Ja.
Aber das kann ja noch werden. Es wird vielleicht.
Wir werden schauen, was passiert noch.
Wir werden schauen, was wir noch mobilisieren können, vor allem im Hinblick auf den Herbst.
Ja,
mit den
das wollte
Wahlen.
Ich auch noch, im Hinblick auf den, habe ich auch noch was, da bin ich aber noch nicht ganz so weit. Kickl, weil du das angesprochen hast, er spricht ja immer gern, es gibt ja auf verschiedensten Wahl- und Bierzeltveranstaltungen, wo er dann seine Reden springt, geht ja immer gerne der Spruch um, machen wir es den Ungarn gleich.
Mhm. Machen wir es dem Orban nach.
Dem Orban nach, so ist es, genau. Ich habe schon mich ein bisschen eingelesen, was Herr Orban in Ungarn alles geschafft hat. Mhm. Und da wird's finster. Und zwar für jeden, der nicht jetzt schon super reich ist und befreundet ist mit dem Herrn Kickl, wird's ganz, ganz finster, wenn er's dem so nachmacht. Und da bin ich gerade dabei, Statistiken rauszusuchen. Also wenn Sie an irgendeinem statistischen Amt arbeiten und für mich politische oder wirtschaftlich interessante Statistiken noch haben. Man findet sehr viel im Internet, aber können Sie uns gerne schicken. Wir tragen und sammeln zusammen, was in den letzten Jahren in Ungarn verloren gegangen ist, was an Wirtschaftskraft in Ungarn verloren geht. Das ist ziemlich gewaltig, was an jungen Menschen, die eine sehr, sehr gute Ausbildung haben wollen, verloren gehen, also an Fachkräftemangel verloren geht, was an Kultur in Ungarn aktuell verloren geht, was für die nächsten Generationen tatsächlich schwer sein wird aufzuholen. Also wenn wir das für Österreich verhindern wollen, sollten wir langsam anfangen, diese Sachen zusammenzutragen und den Leuten zu präsentieren, die glauben, ah, das ist eine tolle Sache, der wehrt sich gegen die Europäische Union, der wehrt sich nicht gegen die Europäische Union, der macht einfach nur sein Land kaputt auf Generationen.
So ist es. Und ich empfehle, obwohl man wirklich einen starken Magen braucht, man kann diese 1. Mai-Rede und diese Dinge auf YouTube finden. Also man kann danach so ähnlich, also hätte man natürlich auch sagen können, dieser Vergleich hinkt, aber vielleicht hinkt er auch nur ein bisschen. Man konnte ja auch Mein Kampf 1929 bereits lesen. Und genauso gibt es viele Thesen des Herrn Kickl jetzt schon schriftlich. Der Falter hat es jetzt auch zusammengetragen. Man kann sich diese Reden anschauen und anhören und nachhören, um sich ein Bild zu machen, ob man das wirklich wählen will.
Ja.
Ja.
Gut, das waren interessante, gute Nachrichten.
Interessante, gute Nachrichten.
Ein bisschen abgeschweift. Oh Gott.
Ja.
Na, es waren ein paar gute Sachen dabei.
Machen wir gleich noch eine Kategorie.
Machen wir eine Rubrik weiter. Wir müssen ja rauskommen aus dem.
Kulinarik.
Ja, Kulinarik. Ja, ich habe apropos Kulinarik, aber auch bei den Recherchen vom sehr lustig, nämlich bei den Recherchen zu guten Nachrichten in Polen hat der an der Universität jetzt eine Studie gemacht und haben wirklich, glaube ich, 2.000 oder 3.000 Leute befragt zu vegan und vegetarisch. Und wie viele sind und wo ist es mehr Männer, mehr Frauen. Also in Polen ist auf jeden Fall mehr Frauen als Männer, das wird wahrscheinlich eh überall so sein, ja. Und würden sie zusammenleben können mit einem veganen Menschen oder einem vegetarischen Menschen? Da haben auch mehr Männer gesagt, nein. Ja.
Nein, aber, das sicher, das mache ich nicht.
Aber erstaunlicherweise haben relativ viele Frauen auch gesagt, dass sie, das fand ich auch interessant, dass Männer, die vegan sind, da ist auch eine eindeutige Mehrheit und geht auch eindeutig hin und selbst, das ist das Lustige, selbst bei selbstlebenden Veganerinnen gibt es in Polen immer noch die Mehrheit, dass Männer, die sich vegan ernähren, weniger männlich sind.
Fand ich auch lustig.
Ja, eh. Ich glaube, das ist bei uns eh ähnlich.
Das ist bei uns sicher ähnlich.
Ich glaube, das ist ziemlich gleich ist, aber das sind ein paar lustige Fakten gewesen, die dabei rausgekommen sind. Aber das Lustigste war eigentlich das, dass selbst Menschen, also Frauen, die sich vegan ernähren, dann doch zu einem Großteil skeptisch sind, wenn sie jetzt einen Lebenspartner haben, der sich auch vegan ernährt. Wenn er männlich ist. Wenn sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, könnte es vielleicht wieder anders sein. Das weiß ich nicht. Das habe ich da jetzt nicht rausgehört. Da müsste man die ganze Studie lesen und sich schicken lassen.
Ja. Mir fällt zur Kulinarik eine private Geschichte ein. Ich hoffe, ich darf sie erzählen.
Ablenken von dem Thema.
Nein, nicht ganz. Meine große Tochter kam gestern mit ihrem Lebensgefährten nach Hause und zu später Stunde und sie haben sich beide noch einen Döner mitgenommen. Oh. Sie natürlich vegan, er mit Fleisch.
Ja.
Und er hatte heute Morgen, das soll jetzt überhaupt nicht schadenfroh klingen, weil ich hätte das genauso, weil ich hätte auch den mit Fleisch genommen. Er hatte eine Batzen-Lebensmittelvergiftung von dem Huhn. Und sie hat ihn rührend gepflegt, war in der Apotheke, hat alles besorgt und hat aber dann so ganz kurz verschmitzt gesagt, naja, als Vegetarier wäre ihm das nicht passiert.
Ja. Das ist lustig. Und geht es ihm inzwischen wieder einigermaßen besser?
Ich glaube, er hat wirklich, wir hätten früher gesagt, ausgereiert. Es war wirklich erbarmungswürdig. Es war furchtbar. Ich glaube, es geht ihm jetzt okay, aber das war wirklich heftig.
Ja, also, naja, das ist der erste Schritt.
Es war ein angesehenes, eine große Döner oder Kette eigentlich. Ich habe da auch schon oft gegessen und eigentlich, aber.
Ich bin kein
Döner. War das letzte vom Spieß sozusagen, kurz vor, also weiß ich auch kurz vor Ladenschluss.
Ja, ich bin bist kein
Döner-Fan.
Fan?
Nein, also, ich mag das schon gern.
Ich war da nicht einmal, wie ich noch Fleisch gegessen habe, Döner-Fan. Döner-Fan, das, na, da war ich nie. Das muss ich echt sagen, das ist was. Ich war früher immer großer Würstelstand-Freund und habe das sehr genossen, wenn ich zurück nach Wien gekommen bin, immer gleich zum Würstelstand einmal. Tatsächlich am liebsten die Käsekreiner. Gnadenlos.
Herrlich.
Habe ich das wirklich geliebt, muss ich wirklich sagen. Der Geschmack, dieses Angebrannte, da, wenn das so rausrinnt und das brennt dann so auf dieser Fläche, auf dieser Niroster-Hitzfläche, weiß nicht, wie man das dann nennt, diese Bratenfläche da.
Eine ölige dazu.
Ja, genau.
Ein eiskaltes, kleines Bier.
Das nicht, weil ich nie so ein Biertrinker war, aber dann gerne immer einen süßen Senf dazu. Also das war schon Dings. Und der Döner konnte das nie ablösen für mich. Nie. Das hat der nie geschafft. Na, da bin ich sehr, Debreziner zum Beispiel mochte ich auch immer sehr früher. Also das ist, da bin ich sehr, sehr konservativ österreichisch eingestellt. Was das Fastfood-Imbiss-Verhalten angeht.
Es ist doch in Ordnung, dass du auch irgendwo konservativ österreichisch bist.
Dass ich das irgendwo noch in mir habe.
Dass du das irgendwo noch in dir
hast. Gut, das ist wirklich, ja. Sonst, wenn wir schon bei Fastfood sind, was ist Kulinarik, Fastfood?
Ja, ich bin ja da sehr anfällig auf das alles. Ich fresse auch gerne.
Stimmt, du liebst ja zum Beispiel Schinken-Käse-Toast.
Ich liebe einen guten Schinken-Käse-Toast zum Beispiel. Ja. Ach, mit Mayonnaise.
Ja, eben siehst, das ist, ja,
das hast du auch nicht. Also, als du noch Fleisch gegessen hast.
Doch. Ich habe eine Zeit lang, wir haben uns so einen Sandwichmaker uns gekauft, habe ich das einmal erzählt?
Weiß ich nicht.
Sandwichmaker gekauft in Berlin damals, den man so, wo man zwei Toast sozusagen, Toasts, wie ist die Mehrzahl? Toasts nebeneinander legen kann und die werden dann zu dreieckigen Dings gecuttet sozusagen und angebraten von beiden Seiten gleich.
Haben wir auch.
Ja. Sandwichmaker oder weiß nicht, wie man das sagt. Ja. Wurscht. Kann man verschiedene Varianten einlegen, aber das war die Variante, die ich genommen habe. Und wenn wir auf Reisen gefahren sind, habe ich eine Zeit lang mir dann immer, allerdings den Vollkorntoast immer, weil ich das nicht mag, wenn das so nur Zellulose ist. Da bin ich irgendwie, bin kein Zellulose-Freund im Essen, sondern eher ein bisschen was, wobei ein Vollkorntoast auch im Vergleich zu einem guten Brot immer noch Zellulose ist, die du frisst, habe ich den Eindruck. Ja. Auf jeden Fall den Käse und Schinken, zack, rein, den gesamten Toast wecken, wegschneiden, komplett machen, den kompletten, und einpacken, jedes Dings einzeln eingepackt, ins Auto und dann losgefahren, auf Reisen.
Super. Es ist auch noch immer das Gericht, wenn man eine Teenager-Meute zu Hause hat, zum Beispiel, die alle hungrig sind. Zack, ein Toast nach anderen auszuhauen, sind alle happy.
Ja, das stimmt. Und in den 90er Jahren fand ich sehr schick Club-Sandwich.
Ja, stimmt.
Gibt's immer noch.
Gibt's immer noch. ist schwierig zu essen, finde ich.
Wahnsinnig schwierig,
ist
ja,
zu,
stimmt,
ja. Es ist meistens zu dick, ja. Und dann soll man es mit Gabel und Messer, also ja. Es funktioniert so oder so nicht. Der Club-Sandwich, den kann man nicht würdevoll essen, das ist das Problem.
Ja, aber es ist, es hat was Faszinierendes. Tramezzini ist mir nicht so lieb gewesen, kann ich aber jetzt verstehen.
Ja.
Kann ich total verstehen.
Gibt's auch war vegane.
Ich, genau, gibt's ja. Inzwischen vegane. Mhm. Bin ich aber nie so Fan gewesen. Mhm. Da war ich lieber beim Erhitzten.
Nein, in Italien, Tramezzini.
Gehört dazu natürlich.
8 Kilo Thunfisch zwischen 2 dünnen Scheiben Weißbrot, wundervoll.
8 Kilo falsch gefangenen Thunfisch, eine absolute Katastrophe. Wurscht. Ja, aber das stimmt, ja, das ist richtig. Ja, 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 Italien, wenn wir schon bei Kulinarik und Italien sind, italienisches Frühstück, ein Albtraum für mich.
Wieso?
Nein, diese in den Hotels meistens nur ein Kaffee. Tee ist Katastrophe, ich trinke keinen Kaffee, deswegen bist du in Italien beim Frühstück wirklich verloren, außer du bist halt irgendwie in einem guten Restaurant, da kannst du natürlich andere Sachen bestellen, weil italienische Küche großartig, finde ich immer was, muss man sagen, aber beim Frühstück bin ich verloren. Dann meistens ist es abgebackte, schlechte Croissant in Plastik eingeschweißt, was irgendwo herumliegt.
Ja, aber du machst einen Kapitalfehler gerade, du darfst in Italien
nicht frühstücken.
Niemals im Hotel frühstücken.
Ja, so du ist musst es.
An die erste Ecke gehen, wohin auch immer, und du wirst fantastisch versorgt werden. Ja. Da darf man nicht der Fall, na, das ist inbegriffen, das muss ich deutlich
sagen. Darf man eben nicht. Darf man nicht machen.
Darf man nicht machen.
Danke. Fehler.
Gerne.
Danke, Mr. Rubby.
Sehr gerne, Herr Black. Weiter. So, Chaka Chaka, was ist eigentlich das Thema?
Was ist das Thema? Ja, ich habe da Karten vor mir liegen, die du oft mit hast, ja. Und ich dachte, ich ziehe jetzt einfach mal eine Karte.
Zierkarte.
Ich ziehe jetzt eine Karte und möchte das Thema wählen. Das haben wir schon mal gehabt. Interessiert mich nicht, eine geschissene, fade Frage. Willst du im Alter schöner oder schlauer werden? Na, schöner werden es nicht mehr werden.
Naja, was soll man da sagen? Also, ich finde, es nimmt beides ab, ist das Problem. Also ich,
ach so?
Ja.
Findest du?
Ja, man wird ein bisschen vorsichtiger und ironischer und aber weise. Findest du, dass du weise bist? Vielleicht bist du ein bisschen
weise. Ich finde schon, dass man überlegter wird im Alter.
Ja.
Finde ich schon. Und überlegter ist schon mal ein guter Schritt zum schlauer werden, finde ich. Und ich finde aber auch, dass man, es gibt wirklich Menschen, die im Alter schöner werden.
Ja, das stimmt. Es gibt viele schöne alte Menschen
insofern. Ja. Nein, es gibt viele schöne alte Menschen, ist richtig, aber die waren auch oft so schön.
Und
aber ich
finde,
es gibt konkret Menschen, die einfach, weiß ich nicht, mit Mitte 40 nicht so attraktiv waren wie mit Mitte 60. Das gibt's.
Es gibt ja diesen abgedroschenen Spruch, dass man ab einem gewissen Alter für sein Gesicht selbst verantwortlich ist. Weil auch die Lachfalten sozusagen sich, je nachdem, ob man viel lacht und wie man anders bilden. Und eine Verbitterung sich auch zeigt um den Mund herum und so. Und wenn jemand sozusagen dem Leben anders gegenüber tritt.
Naja gut, manche auch, treten jetzt nicht absichtlich dem Leben
ich so habe, gegenüber. Ich bin der Erste, der vollstes Verständnis für Nebel, Grau und Absturz hat. Also ja, absolut.
Ja, ja. Na, aber ich finde schon, dass das geht, im Alter schöner werden. Gut.
Du bist sehr schön geworden im Alter zum Beispiel.
Oder im großen Alter kann man ja noch schöner werden.
Das stimmt.
Der Boden kann wunderschön sein, wenn man dann wirklich nur noch Humus ist. Habe ich auch gelesen, es gibt jetzt irgendeine deutsche Firma, die hat ein Verfahren entwickelt, das wird gerade geprüft, aber in den ersten Prüfdurchgängen ist das durch. Das kannst, also wenn du stirbst, verrotten die dich schneller sozusagen. Das heißt, du wirst schneller zu Humus. Und dann wird der innerhalb von, glaube ich, ein paar Monaten, das wird irgendwie beschleunigt, bist du in einem Zustand, wie wenn du 20 Jahre in einem Sarg unter der Erde liegen würdest. Bist du, das können die beschleunigen, diesen Zustand? Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es nur flüchtig irgendwie gelesen oder gehört. Es wird irgendwie gerade getestet, ob das auch tatsächlich schadstofffrei sozusagen dann geht. Man kann dann schon noch Medikamente, die du genommen hast, minimal im Boden nachweisen sozusagen. Und dann wird nur noch dieser Humus sozusagen, dieser Boden beerdigt. Den bekommst du dann und der wird dann beerdigt. Also keine Asche, du wirst nicht verbrannt, sondern du wirst, wie sagt man denn da,
kompostiert. Nein, keine
Renaturiert.
Ja.
Weiß ich auch nicht. keine Ahnung, die Renaturierung des Körpers sozusagen. Das ist auch eine. Also und dann gehst du quasi in die Erde und bist Erde. Am Fensterbankel.
Ja, und die Kinder ziehen sich dann einen Basilikum aus dir.
Papa, schau mal, ob der Opa Basilikum. Nett, ich hab da gesagt, du sollst nicht den Koriander neben die Petersilie pflanzen. Die Oma und der Opa, jetzt ist die Oma der Koriander und der Opa der Basilikum und jedes Mal ärgern wir uns, wenn wir es verwechseln. Furchtbar, oder? Könnte auch passieren.
Könnte auch passieren. Oder? Aber es wäre wieder ein schönes Generationenleben zusammen, 2.0 quasi.
Ja. Oma und Opa draußen am Fensterbankerl.
Am Fensterbankerl.
Fällt mir dazu ein.
Schön.
Was, warum sind wir da hingekommen?
Bitte, wenn weil das ist die Frage, die Schönheit, du gezogen
genau,
hast.
Genau, Schönheit. Ja. Schönheit im Alter. Mhm. Naja, gut. Hat uns jetzt auch nicht so weitergeholfen. Machen wir die nächste Rubrik? Das passt dann nämlich gut rein.
Deine, meine größte Angst aktuell.
Was ist deine aktuelle Angst? Boah. Ich finde, bei Tod kann man immer auf die aktuelle Angst kommen. Thema, Grundangst Nummer 1, zu früh zu sterben.
Ja, also zu früh.
Für manche wäre ein zu früh besser gewesen. Also zum Beispiel bei Hitler würde man jetzt klassisch sagen, er ist nicht zu früh gestorben.
Das stimmt. Da kommt dann immer die Frage, was würde man machen, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, das zu verhindern?
Ja.
Auch schwierig.
Auch schwierig, ja.
Größte Angst, naja, Sterbensangst ist immer da. Begleitet mich seit meiner Kindheit. Seitdem ich den Tod realisiert habe, das war recht früh, glaube ich, ist die Option vorhanden. Hm. Insofern ist es immer die größte Angst, wahrscheinlich.
Ja, das könnte man jetzt ein weites Thema aufmachen, mit Religionen und so weiter.
Ja, klar, haben wir eh schon immer wieder angeteasert, eine Religion würde helfen. Ich suche aber noch nach der richtigen.
Du suchst nur nach der richtigen. Ja, ja, heute habe ich ja wieder, das ist auch interessant, oder? Dass streng religiöse Familien jetzt nicht dazu beitragen, sondern eher das Gegenteil der Fall ist. Ja, es würde mich jetzt interessieren, ob es da auch Studien dazu gibt.
Bestimmt.
Also wenn da ist es jetzt so.
Aber ich sehe gerade hinter dir steht eine, wir sind nämlich wieder bei dir in der Wohnung, das haben wir vergessen zu sagen, aber ich sehe, da steht eine goldene Urne. Es könnte eine Urne sein, ist aber nicht.
Nein, das ist eine ostasiatische aus Myanmar, eine kleine Pagode, mehr der Pagode nachempfunden.
Okay, und wofür ist das?
Eine Aufbewahrungsdose.
Aber nicht für Asche?
Nicht für Asche, nein, okay. So eine Aufbewahrungsdose. Und daneben steht aus Nepal eine schamanische Figur.
Richtig, also es steht eine Figur da, ich wusste nicht, dass sie aus Nepal ist.
Ja.
Okay.
Und die steht
auf einer Box, wo alle Texte von Paul McCartney drin
so
sind.
Ist es,
das ist natürlich schön.
Genau. Es hat alles Hand und Fuß.
Alles hängt.
Es hat alles alles hängt zusammen, alles hat Hand und Fuß. Aber mir ist noch was anderes eingefallen dazu, weil ich das eigentlich ganz lustig finde. Man müsste weltweit Liste machen, Menschen, berühmte Persönlichkeiten, die zu früh gestorben sind, berühmte Persönlichkeiten, die nicht zu früh gestorben sind. Das wäre ganz interessant, weil dann wüsste man zumindest, wenn man jetzt ein schlechter Mensch ist und der Meinung ist, man ist ganz toll, dass man eines Tages auf der Seite stehen wird, nicht zu früh gestorben. Und alle werden es sehen. Weißt du, so eine Strafe danach.
Mhm.
Weil du kannst zum Beispiel Diktatoren, Autokraten, kannst ja, manchmal erwischt man sie zu Lebzeiten, aber ganz oft erwischt man sie nicht zu Lebzeiten. Die Geschichte tut dann schon, also im eigenen Land oft selten, weil die Geschichtsbücher werden ja meistens von den Siegern geschrieben, also sprich die Geschichtsdarstellung in einem Land, wo ein Diktator war, wenn es keine Revolution gab und er friedlich gestorben ist sozusagen, werden die Geschichtsbücher den zunächst einmal verherrlichen.
Ja.
Beispiel Nordkorea, dritte Generation sozusagen. Aber wenn es jetzt eine Revolution gibt, ist es relativ schnell so. Aber wenn es eine weltweite Liste gibt sozusagen vom, weiß ich nicht, Strafgerichtshof, was auch immer, oder von der UNO, also von einer international anerkannten Organisation, die dann immer so eine Liste macht, finde ich lustig, kann dann zum Beispiel alle gestorbenen Diktatoren können nach dem Tod sofort auf nicht zu früh gestorben.
Könnte man aber natürlich auch zu Lebzeiten manchen schon umhängen. Weiß immer noch. Du bist nicht zu früh gestorben, weil du immer noch lebst.
Man kann sie natürlich auch auf die Liste schon setzen. Mhm. Wartelisten. Es gibt dann so Wartekarten im Wartestatus. Mhm. Ist das sehr unfreundlich?
Ja.
Ja, ist lustig.
Aber auch gut irgendwie.
Lustig, ja. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig verstehe, aber ich finde es eine lustige Idee.
Ja. Apropos lustige Idee, ich habe ein Interview gehört mit Klaus Eklund, der hat eine lustige Idee gehabt. Das passt, glaube ich, auch zu dem, was du immer sagst, dass man mehr nachdenken sollte. Er findet, man sollte vor jedem Posting oder vor jedem Kommentar, den man im Internet abgibt, einmal drüber schlafen. Und dann wäre er dafür, dass man das frankiert, dass quasi ein Briefmarkensystem eingeführt wird. Und wenn man ein Posting schreibt, kostet es 90 Cent. Ob es das dann immer noch wert ist.
Ah, das wäre interessant.
Oder?
Das ist ein interessanter Ansatz, dass du einfach was zahlen musst dafür.
Weil ich habe dazu, das hat mich wirklich ein bisschen schockiert, der österreichische Tennisverband, fällt mir ein, hat dieser Tage, und ich glaube, die bewegen sich jetzt nicht gleich einmal aus der Deckung, weil so Sportverbände wollen ja auch immer gerne alles unter...
Kurze Frage, bist du Mitglied beim österreichischen Tennis?
Ja, ich habe ein ITN und damit bin ich, glaube ich, indirekt, also es ist eine sozusagen, du kannst ITN ist von 1, die Nummer 1 Österreichs hat 1,0 bis rauf zu 10. Wenn du jetzt anfängst Tennis zu spielen, hast du 10,0, schlechter geht's nicht und dann kannst du dich sozusagen, indem du...
Ist das sowas wie Handicap?
Das ist sowas wie Handicap, kannst du dich einordnen lassen, wenn du Turniere spielst, du kannst sozusagen auf jedem Level Turniere spielen und da bist du wahrscheinlich indirekt irgendwie Mitglied beim ÖTV, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls, die haben einen offenen Brief geschrieben, dass sie Dominic Thiem in Schutz nehmen wollen, weil der Hassmails, Morddrohungen und tausende bösartigste Kommentare kriegt, weil er halt quasi an die alten Erfolge nicht anschließen kann. Der war Nummer 3 der Welt.
Hä?
In einer Sportart, die wahrscheinlich weltweit sogar Milliarden Menschen spielen, auf jeden Fall zig hunderte Millionen, war er der Drittbeste. Wir hatten jahrelang wahnsinnige Freude, dem zuzuschauen. Und nur weil er jetzt, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr an dieses absolute Top-Level, sind die Leute so angefressen, dass sie ihm das zum Vorwurf machen. Quasi als würde er sich nicht bemühen. Das geht so weit, okay, dass die den hassen. Und da haben sie irgendwie jetzt veröffentlicht, dass sie sich hinter ihn stellen, was wichtig ist. Aber da frage ich mich schon, was ist eigentlich los?
Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Ja, ja, das stimmt. Das ist auch interessant, weil es gibt eine Studie, warte, das habe ich jetzt auch wieder, es gibt eine Studie, da ging es um Klimaleugner, weil Klimaleugner setzen sich ja jetzt, es gibt ja immer weniger Klimaleugner. Die Strategie der Klimaleugner hat sich ja jetzt bei YouTube und bei allen anderen Social-Media-Kanälen verändert. Es wird nicht mehr, weil sie da gesperrt werden müssen, schlichtweg, wenn sie sagen, hey, das ist ein Blödsinn, es gibt keinen Klimawandel, sondern jetzt werden hauptsächlich die Mittel und das, was man gegen den Klimawandel tun möchte, also wenn man zum Beispiel Ausstieg aus fossiler Energie, das wird schlecht geredet. Mhm. Und alleine YouTube war das, glaube ich, verdient nur, wenn man, das haben sie ausgerechnet, also das kann man natürlich denen allen vorwerfen, also es gibt ja verschiedene Klagen gegen verschiedene große, immer wieder gegen große Social-Media-Konzerne und das könnte man ihnen natürlich auch vorwerfen, dass sie das dann nicht rausnehmen. Sie verdienen nur an Werbung, boah, jetzt weiß ich die Summe nicht mehr, aber es war ziemlich gewaltig, was diese Anbieter an Summen verdienen und haben sie nur das rausgenommen, was so an diesen Klimaleugnern, sprich nicht mehr Leugnern, sondern Klimagegenaktivisten sozusagen, verdient wird und an Falschwahrheiten da verbreitet wird. Das ist interessant, weil da viel Geld drin steckt und dabei fällt mir dann auch noch ein, weil ja wirklich alles immer rausgeschossen wird im Internet, wenn wir schon beim Internet sind, weil du ja wirklich ungefiltert alles raushauen kannst, ohne es zu verifizieren, fällt mir noch an, dass doch der mexikanische Staatsanwalt jetzt Facebook und Instagram verklagt hat, weil hunderttausende Kinder ungefragt mit Pornografie sozusagen in Verbindung kommen und dadurch belästigt werden. Finde ich gut, dass es da endlich mal ein bisschen an Widerstand gibt. Weil das stimmt, das ist, der Gedanke ist schon richtig. Wenn das jetzt alles nicht gratis wird, jeder scheiß Post, wenn du da 90 Cent pro Post, pro Kommentar 90 Cent zahlst, da kommt schon ordentlich was zusammen.
Da könnte man was mit dem Geld, könnte man was Gescheites machen.
Ja, da kannst du schon in Bildung investieren oder was auch immer.
Ja.
Ja, also das ist schon wirklich, das ist schon für jedes Kommentar wieder was raus. Ich meine, gut, Milliardären wie Elon Musk, wird's wurscht sein.
Ja, okay, fair enough. Aber
die hauen natürlich trotzdem was raus, aber ja, ja.
Aber die wild gewordenen Milliardäre sind ja sowieso eines der größten Probleme unserer Zeit. So, tschakka tschakka, nächste Rubrik, lieber Simon Blake.
Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit.
Heldinnen der letzten Zeit, der letzten Tage.
Ja, Außenstelle Laura Papst hat wieder geschrieben, passt auch noch zu dem Thema, weil sie hat sich sehr bedankt, dass du ihren Bruder zweimal oder das...
Ist sie das, deine Heldin?
Ja, ist jetzt auf die Schnelle, ist sie mir eingefallen, weil
Laura, sie hat
eine lustige Geschichte geschrieben, also lustig. Es gab wohl einen Förderer oder einen Menschen, bereit gewesen wäre, sogar diesen LKW zu bezahlen.
Genau.
Und da hat er aber dann entdeckt, dass die in einem Bewerbungsschreiben für diese, wie heißt das, genaue Landwirtschaft, den Fachterminus?
Solidarische
Landwirtschaft, was er davor hat in Slowenien. Und der Mann wollte schon zahlen und hat aber dann auf dem Werbeflyer entdeckt, dass einmal gegendert wurde.
Ja,
und dann hat er gesagt, na dann zahle ich nicht.
Ja, wegen Fundamentalismusvorwurf.
Und das ist schon interessant.
Das finde ich auch interessant, dass das gleich...
Wie viele Leute das triggert.
Das triggert wahnsinnig viele Leute. Das ist ein Riesenthema. Mhm. Das ist wirklich ein Riesenthema. Gell? Das ist erstaunlich. Was ich wirklich überraschend finde, weil ich meine, Sprache verändert sich und es ist gar nicht so schlimm, dass sich Sprache verändert. Können wir darüber streiten natürlich, aber das ist jetzt, also wie ich ein Kind war, haben wir Plafond gesagt.
Ja.
Und nicht Brille, sondern Augengläser. Und klammern das schöne Wörter, aber jetzt, ich meine, ich breche es auch nicht zusammen.
Für die Augengläser nicht ein paar hundert Euro ausgeben, muss man auch sagen.
Ja, aber ich finde es nicht schlimm, dass ich nicht mehr Plafond sage und Augengläser, obwohl es zwei wunderbare Wörter sind.
Richtig.
Und ich kann mich wirklich damit anfreunden, dass die Leute sagen, hey, da oben auf der Decke klebt der Dreck.
Ja, es geht aber schon auch noch um einen Schritt weiter, muss ich jetzt der Vollständigkeit
natürlich
sagen.
Natürlich ist das
die deutsche Sprache ist sozusagen wahnsinnig maskulin definiert und es gibt aber ein Geschlecht, ein zweites, gibt ja auch noch
mehrere,
aber jetzt mal ein großes zweites, ein sogar noch größer, 53%, das da nicht vorkommt. Und das Gendern ist ja nicht nur Plafond und Augengläser austauschen, sondern es geht um Sichtbarmachung. Und deswegen werden wir das hier weitermachen.
Ja, ja, nein.
Ob sie es wollt oder nicht.
Ja, ja, genau, so ist es. Nein, aber ich finde es schon lustig, weil es wird ja irgendwie so, das ist ja das, was sie triggert in Wirklichkeit. Oder? Das ist ja genau das Problem.
Ja.
Dass da plötzlich was Dings wäre. Wenn's einfach nur so wäre, weil ich bin davon überzeugt, dass diese Menschen, die sich da gegen das wehren und der Meinung sind, da wird die Sprache kaputt gemacht, eben nicht mehr Plafond sagen und auch nicht mehr Augengläser sagen, sondern wahrscheinlich einen Haufen Anglizismen verwenden, die sich da reingeschlichen haben in unsere Sprache und wahrscheinlich auch manche Fälle vielleicht nicht mehr richtig benutzen. Auch das vermutlich, die Mehrheit, ziemlich sicher sogar.
Ja.
Also es geht um was anderes.
Ja. Ja.
Also deswegen ist Laura Papst offensichtlich...
Nein, bitte, also kannst gerne eine... Wir haben auch letzte Woche super mehrere Heldinnen definiert, du kannst gerne erweitern die Runde. Nein,
prinzipiell bin ich der Meinung, dass alle Biologinnen dieser Erde Heldinnen sind, oder?
Außenstelle Laura Papst, Heldin der Woche, schöne Grüße.
Schöne Grüße, wo immer hin, ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es nicht. Gut.
Ja, wir haben alle Rubriken durch.
Na, Dialektminuten fehlen noch.
Was, Dialektminuten? Naja, die kommen heute vielleicht gar nicht,
vielleicht
das weiß man ja nicht.
Ja.
Das weiß man ja nicht, kann ja immer sein. Was, du schaust die ganze Zeit verzweifelt auf deinen Computer. Ich wollte dich aber noch was fragen.
Bitte
fragen. Aber außer du hast, du suchst da was. Du suchst ja die ganze Zeit was.
Du bist ja der CEO, ich bin da eigentlich nur der Sekretär.
Ich wollte nämlich von dir wissen, welche sexuelle Neigung dir eher fremd ist.
Das hast du jetzt auf der Karte gelesen.
Ja.
Naja, was heißt fremd? Also,
Das habe ich da zufällig gezogen, diese Karte. Einfach aus Langeweile heraus habe ich diese Karte genommen und es stand da drauf. Welche sexuelle Neigung ist dir eher fremd? Schreiben Sie uns!
Das stand da drauf jetzt, oder? Das fragst du mich.
Das stand da drauf, schau, ich kann es dir sogar zeigen.
Also fremd im Sinne von, dass ich sie nicht verspüre.
Na, dass du sie nicht verstehst oder dass du...
Ja, aber das macht jetzt eine große Kiste auf. Es gibt viele sexuelle Neigungen, die mir nicht nachvollziehbar sind.
Das glaube ich.
Aber darüber möchte ich jetzt nicht mehr mit dir sprechen. Gegen Ende der Sendung, kurz vor der Crunch-Time.
Du hast diese Karten dahingelegt.
Du hast gesagt, ich soll die Karten dahinlegen. Gut, ich lese jetzt zur Sicherheit noch ein paar Fragen vor, einfach damit sie nicht glauben, wir sind komplett wahnsinnig geworden. Welche Themen werden dich für immer umtreiben?
Viele.
Viele.
Nein, ja,
nein,
doch.
Das musst du nicht beantworten, das würde den Rahmen sprengen. Ich möchte jetzt Fragen stellen.
Also, du musst
Fragen sind
stellen.
Besser als Antworten. Günther Jauch wäre mit Antworten nicht so populär geworden. Haben wir schon einmal analysiert. Wohin wirst du dich in den nächsten 11 Jahren verändern? Für das Ausleben welcher Fantasie müsstest du zu viel riskieren? Wem musst du deine Meinung noch sagen? Hast du eine leise Ahnung, wie du sterben wirst? Ist in deinem Testament Platz für Humor? Das ist eine gute Frage. Sollte eigentlich sein, so ein Gag.
Was ist ein Gag in einem Testament?
Nein, in einem Testament weiß ich nicht, müsste man nachdenken. Okay, aber es gibt in einem Ricky Gervais-Programm die wunderbare Stelle, die erzählt, die sind so arm aufgewachsen, dass der Humor sie gerettet hat, in der Kindheit
stimmt,
schon.
Stimmt,
und dann ist, glaube ich, beim Tod des Vaters oder der Mutter haben sie den Pfarrer für die Trauerrede vom ältesten Bruder einen falschen Namen gesagt.
Ja, stimmt.
Nur damit einfach alle lachen können, kurz.
Ich
finde das wahnsinnig schön.
Stimmt.
Also Platz für Humor im Sterben zu lassen, finde ich, da haben wir doch noch was Sinnvolles gefunden am Ende dieser...
Sehr lustig.
Am Ende dieses Quatschi-Quatschis.
Quatschi-Quatschi? Was ist das? Ein Quatschi-Quatschi-Podcast?
Dialektminuten.
Hoppala, was ist...
Naja, jetzt ist aber...
Was ist jetzt passiert?
Doch noch,
kurz vor Ladenschluss.
Kurz vor Ladenschluss, weiß nicht, ob man im Dialekt Ladenschluss sagen kann.
Was sagt man im Dialekt? Wegen Laden oder was?
Ja.
Ich habe immer geglaubt, kurz vor Ladenschluss ist nicht der... Woher kommt das eigentlich, kurz vor Ladenschluss, vom Rollladen, der runtergeht?
Ja, ist eine gute Frage.
Oder der Laden, wo die drinnen stehen. Was ist es eigentlich, kurz vor Ladenschluss?
Ja, was ist das?
Ist es das Zusperren vom Geschäft oder der Rollladen,
ja,
der runtergeht?
Ich habe schon verstanden, die Frage ist berechtigt. Ich kann sie noch nicht beantworten.
Ist mir gerade eingefallen, dass es ja zweiteilig sein könnte,
richtig,
eigentlich,
ja.
Oder?
Und das Schöne am Dialekt, dass er auch oft zweiteilig daherkommt, ne?
Ist richtig.
Ja. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Schmähstart, gell?
Naja, weil das harte Fragen sind.
Das sind harte Fragen.
Wir haben sehr ernst angefangen.
Ja, stimmt.
Wir haben sehr tragisch und ernst angefangen, haben alles umkrempelt heute.
Ja, haben wir auch, hast recht.
Ja. Ich bin übrigens, das kann ich da jetzt kurz sagen, weil das kann ich schon ein bisschen anteasern, ich bin gerade auf Vorbereiten von einer Folge, eine neue Fahrt ins Blaue. Da bin ich gerade vorbereitet.
Pardauts wie dieses. Naja, wie kommst du da drauf? Warum machst du
das so?
Naja, sagt man schon so, ja.
Das kenne ich nicht, den Spruch.
Pardauts. Ist auch so ein altes, ich weiß gar nicht, ob es ein...
Pardauts. Habe ich auch schon mal gehört. Pardauts, aber ich weiß nicht.
Pardauts wie dieses, finde ich irgendwie schön.
Pardauts wie dieses.
Ja, Fahrt ins Blaue, okay.
Wollte da nur sagen, bin gerade am Vorbereiten, überlege mal gerade was.
Gefällt mir so.
Ja, darf ich da nicht sagen.
Okay.
Naja. Aber wir werden sie natürlich alle mitnehmen.
Ja,
draußen,
sicher.
Wo auch immer sie sind.
Bedeutungen veraltet, Ausdruck der Überraschung, insbesondere wenn jemand stürzt oder etwas herunterfällt. Na gut. Herkunft lautmalerischer Ausruf für ein Geräusch, das beim Hinfallen von etwas verursacht wird. Badauts. Und das war jetzt meine etwas...
Und wann urkundlich erstmals erwähnt? Wo kommt das her?
Das kann ich auf der Schnelle jetzt leider nicht beantworten.
Wie schreibt man Badauts?
Pardauts. So wie man es sagt eigentlich.
Paula,
Anton, Richard, David, Anton...
Dots.
Udo Zeppelin.
Zeppelin.
Na
gut.
Na gut, also.
So ist es. Naja, es ist aber schon. Ui, hoppala. sind wir schon in der Grunge-Time auch noch. Dialekt und Grunge-Time.
Dialekt und Grunge-Time, das habe ich mir nämlich deswegen über einen Computer überhaupt aufgemacht, weil ich kriege auch schon wirklich viel Post und die Leute sind schon zum Teil verärgert, weil es keine Karten mehr gibt, weißt? Und deswegen habe ich eigentlich jetzt versucht, außer zum Suchen, wo es noch Karten geben könnte.
Ja, so, dann mach einmal.
Dialektminuten sind zu Ende.
Bitte? Für mich nicht.
Wir spielen in Tulln. Und da gibt es jetzt am 9.
Für mich ist es noch nicht so
oder 10. März eine Zusatzvorstellung. Vielleicht eine Matinee am Sonntag oder, das wird jetzt noch geklärt, 22. März in Linz Musiktheater gibt es noch ein paar Restplätze.
Ich würde gerade fragen, entschuldige, du sollst alles, was noch geklärt wird, auch vorlesen. Naja, also es könnte sein, dass man noch.
Das ist ein Platz,
es könnte sein, dass wir da noch spülen. Wir wissen aber noch nicht, ob wir da die Zeit, weil das okay, ist dann mit der Anreise
macht
schwierig.
Mach den Scheiß doch selber, ja.
Wird schwierig.
Sie können alle Termine auf Simon Schwarzes Homepage
Menschen,
nachlesen,
die
es nämlich gar nicht gibt.
Liebe Menschen, wir wissen noch nicht, ob wir das zeitlich schaffen, wenn wir am Abend da spielen und dann am nächsten Tag schon da sein müssen. Das ist ein bisschen schwierig, das überlegen wir gerade. Vielleicht kann uns einer helfen und uns hinbeamen, dann hätte man nämlich zwischendurch auch noch dort spielen können. Nein, ich lasse dich natürlich, gut. Entschuldige, es tut mir leid.
21. April, das weiß ich, spielen wir im Treibhaus in Innsbruck und da gibt es wirklich eine Zusatznachmittagsvorstellung um 16 Uhr. Das ist fix.
Ja, da gibt's weil danach der Andrang so groß war.
Naja, sonst braucht man keine Zusatzvorstellung machen.
Ich meine richtig.
Sherlock. So.
Sherlock.
10. August, Theater im Park ist so gut wie voll. Dafür gibt es am 9. August eine Zusatzvorstellung, auch im Theater im Park.
Eine vollwertige Zusatzvorstellung.
Am Abend, genau.
Ja.
Und da gibt es 1400 Karten wieder seit
ich würde
gestern.
Sagen, Zusatzvorstellungen sind nicht minder. Zusatzvorstellungen sind einfach eine neue Vorstellung, eine weitere. Weil,
ja, ich mein,
weil die Nachfrage relativ groß war.
Ja, das glaube ich, hat eh jeder und jede verstanden.
Wahrscheinlich. Nur ich nicht. Na, ich auch.
Du auch. Genau. Das war's. Und der große Tag, 26. April, 25.
Wiener Stadthalle.
So ist es.
Ja, sehr gut.
Folgen Sie uns auf Instagram. Lassen Sie uns Sterne da. schwarzundrubert@gutgeist.de. Alle Termine gibt's auf simonschwarz.de. Und sonst noch was?
Suchen Sie nicht nach simonschwarz.de, es ist sicher ein anderer Simon Schwarz. Hast du gewusst, dass es wahnsinnig viel Simon Schwarz gibt?
Ich habe es ein bisschen befürchtet.
Ja, ist ja wirklich ein extrem häufiger Name. Mhm. Hätte ich mir ursprünglich mal nicht gedacht, ist aber so. Ist wahnsinnig ja, häufig.
Es gibt auch sicher simonschwarz.de.
Jedes Mal.
Ist sicher belegt. Also
jedes Mal, wenn ich, ja, ist sicher belegt. Jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Kundenkonto eröffne, in meiner Umgebung, und ich habe es dann eröffnet auf meinen Namen, fragen Sie mich, ich habe da jetzt mehrere Simon Schwarz, wie ist denn Ihre Adresse? Weil es immer mindestens noch einen zweiten oder einen dritten gibt. Mhm. Egal, wo ich das eröffne. Immer. Das heißt, es müssen überall, wo ich bin, auch noch andere Simon Schwarz leben.
Ja. Wenn man simonschwarz.de eingibt, kommt man auf die Homepage von Thomas Schwarz.
Wirklich?
Mhm.
Interessant, siehst du?
Wir kommen auf der Homepage von Thomas Schwarz.
Liebe Grüße an Thomas Schwarz.
Die 10 besten Filme, seiner Meinung nach.
Ah, ernsthaft?
Herr der Ringe, Jurassic Park, Ghost Dog, Der Gladiator, Shrek, Krieg der Sterne, Ein Offizier und Gentleman, Saving Private Ryan.
Ja, sind nur. Ja, lieber Thomas, du hast ein bisschen einen anderen Filmgeschmack als ich.
Das ist richtig.
Ist jetzt nicht, also
macht aber nichts.
Macht gar nichts, finde ich jetzt total okay. Es geht sehr in eine Richtung alles, das ist relativ klar erkennbar. Du tust dir da dein Mikro gerade total verschieben. Es ist klar erkennbar, lieber Thomas. Aber trotzdem schön, dass wir uns den gleichen Nachnamen haben. Ich kann damit gut leben. Liebe Grüße an Thomas Schwarz, ein Filmspezialist.
So. Es kann nicht immer alles gelingen, Simon.
Ja, wieso?
Auch eine Folge kann nochmal.
Wieso? Ist doch wunderbar.
Ist doch wunderbar. Gut, dann.
Wir verabschieden uns.
Ahoi.
Ahoi, ja.
Danke für deine Zeit. Danke Ihnen fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Ja. Sie sind toll. Steigt in keinen Schneehaufen. Good morning,
stranger. Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment.
Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Heftiger. Ton und Schnitt Jack Richter-Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.